97,7 in Berlin, 88,4 Megahertz. Und wieder ist vierter Montag und wieder ist Salatschattenzeit und wieder gibt es kaum anderes zu besprechen als die Weltpolitik, von der alles andere abhängt. Man schimpft über dreckiges Fracking-Gas aus USA, das in Summe klimaschädlicher ist als Steinkohle, redet über den Abbau nationaler Vorkommen stattdessen. Aber keinen Gedanken widmet man dem Vorhaben des Westens, Russland, vielleicht auch China, als Faktor auszuschalten bzw. zurückzudrängen und darüber, was dies in der Bündniskonstellation mit den USA und deren Interessen wiederum gegen deren Führungsanspruch an Eigeninteresse zu relativieren ist. Gemeint ist der bundesdeutsche Staat. Das beobachtende Volk allerdings von rechts bis links moralisiert nur herum, übt sich in Schuld- und Rechtsfragen und kommt in aller ratloser bis eifernder Parteinahme kein Stück im Denken weiter. Man beobachtet das Geschehen militärisch, politisch, aber schwingt immer noch die gleichen Parolen wie vor eineinhalb Jahren. Aber bereits vor 9 Jahren hätte man mehr wissen können. Die Zeitschrift Gegenstandpunkt hatte dem etliche Artikel gewidmet und dankenswerterweise auch einige Vortragsveranstaltungen, deren Audiomitschnitte man auch heute noch hören kann. Daher gibt es heute einen Rückblick auf eine Erörterung von Peter Decker aus dem März 2014. Man findet ein paar Klarstellungen, die so wahr und zu Herzen genommen im Februar 22 niemanden hätte in Überraschung oder Entsetzen erstarren lassen. Was passiert? Wer sind die Akteure? Was die Zwecke? Was das Kalkül? Nur darum kann es für uns zunächst gehen, die wir hilflos vor Geräten sitzen. Also 52 Minuten Aufklärung. Jetzt.
Nach 8 Wochen schon wieder Ukraine. Ja, wir haben ja erst Ende Januar davon geredet. Warum? Weil inzwischen aus der Geschichte, die damals eben der Streit ums Assoziationsabkommen gewesen ist und die Nichtunterschrift durch die damalige Präsidentschaft der Ukraine und der Volksaufstand auf dem Maidan, weil dieses Ereignis inzwischen zu einer Weltkrise geworden ist. Eine Machtprobe auf der allerhöchsten Ebene, NATO gegen Russland. Inzwischen gibt es welche, die warnen vor einer Kriegsgefahr, andere fordern, dass man mehr Militär an die Ostgrenze schicken müsste, um an die Ostgrenze der NATO oder der EU, je nachdem, um Sicherheit zu stiften und dem Militär der Russen was entgegenzustellen. Von der Ukraine hat man gehört, jetzt gleich wieder dementiert, es reut sie, dass sie die Atomwaffen in den 90er Jahren aufgegeben haben und sie hätten Wege, ganz schnell wieder neue sich zuzulegen. Der Professor der Bundeswehrakademie Wolfsohn fordert die Wiedereinführung der Wehrpflicht in Deutschland, andere eine europäische Aufrüstung und die Bundesregierung hat den Standpunkt, da kommen wir später noch drauf, man muss jetzt alles tun, um die explosive Lage irgendwie zu beherrschen. Was der Vortrag leisten soll, ist, warum ist es dahin gekommen, diese Frage zu beantworten? Oder anders gesagt, was lehrt diese Eskalation über das Gemeinwesen, in dem wir leben und über die EU, dieser unter dem Wirtschaftsbündnis gehandelte Staatenblock? Lehrt natürlich auch ein bisschen was über Russland, aber das ist gar nicht so im Zentrum. Uns interessiert jetzt erstmal die Bundesrepublik und die EU. Und zur Beantwortung dieser Frage hilft in diesem Fall so ein bisschen die Chronologie, der Verlauf der Ereignisse. Und zwar so, dass durch die Eskalation einfach beschönigende Formulierungen, beschönigende Fassungen von Zwecken, worum es eigentlich ging, praktisch durch die nächste Stufe der Eskalation weggeräumt werden. Nie werden diese ideologischen Darstellungen der Zwecke der Europäischen Union, nie werden die als Lüge offen ausgesprochen und zurückgenommen. Die werden einfach durch die Ereignisse überrundet. Und dann kommt die nächste Deutung der Lage. Und insofern hat die Eskalation schon eine ganze Menge von Verharmlosungen aus dem Verkehr gezogen. Was ich meine, angefangen hat das Ganze mit dem Tenor, die Europäische Union macht ein Angebot an die östliche Nachbarschaft, hieß auch Nachbarschaftspolitik, macht ein Angebot an die Ukraine und ähnlich gelagerte Staaten. Ein Angebot, von dem irgendwie man meinen durfte, es dient einer zukünftigen Entwicklung der Ukraine, es dient einer zukünftigen Prosperität. Es wäre gedacht als Teilnahme an dem Wohlstand Europas. Rausgekommen ist, dass die Europäische Union mit einem Russland nicht mehr leben kann, das nicht bereit ist, aus einem Bereich, in dem es jahrhundertelang die dominierende Macht war, sich immer weiter zurückzuziehen. Kurzum, wenn aus dem Angebot, die Ukraine soll sich doch der Potenzen Europas bedienen und seine eigene Zukunft viel besser gestalten, als es bisher der Fall war, am Schluss eine bis an die Grenze des Krieges gehende Gewaltkonfrontation mit Russland rauskommt, dann wird es irgendwie auch schon von Anfang an drin gesteckt sein. Es ist ja auch nicht so, dass alle Beteiligten erschrocken wären und gesagt hätten, um Gottes Willen, da haben wir ja was angefangen, nichts wie zurück. Sondern eigentlich stehen alle zu den Konsequenzen, die sie mit ihrer Politik herbeigeführt haben. Also deswegen der Reihe nach. Erstens, schon der Assoziationsvertrag mit der Ukraine. Die Ukraine darf kein Mitglied, sondern ein Assoziationsland der Europäischen Union werden. Schon der Assoziationsvertrag war weder Hilfe noch ein Angebot, das die Ukraine ablehnen konnte. Darüber ist vor 4 Wochen schon ein bisschen geredet worden. Der Vertragsinhalt mag auf den ersten Blick ganz neutral klingen, im Sinn von, wir räumen wechselseitig die Zölle weg, gliedern die Ukraine in den großen EU-Markt ein und dann kann die EU in der Ukraine mehr verkaufen und die Ukraine in der EU mehr verkaufen. So durfte man sich das einen Augenblick lang denken. Der Sache nach war das von Anfang an was ganz was anderes gewesen. Weil keineswegs zwei Partner einander gegenübertreten und sagen, was hätte ich denn gern von dir, was hättest du gern von mir. Sondern weil von Anfang an die beiden Partner vollkommen ungleiche Partner waren. Die EU ist der Machtblock, der einen riesigen, eigentlich den zweitgrößten Teil des Weltmarkts organisiert. Und demgegenüber steht die Ukraine. Die ganze Verhandlung hieß, unterschreibt die europäischen Bedingungen. Und was hieß die Unterschrift unter europäische Bedingungen für die Ukraine damals? Heute noch. Es hieß, nach den Spielregeln der EU-Konkurrenz sich in die EU-Wirtschaft eingliedern. Und das hat von Anfang an die Bedeutung, privatisiert eure Staatsbetriebe. Jetzt ist es aber nicht so etwas, wie wenn in Deutschland die Telekom privatisiert wird und dann läuft sie als privatisierte Firma weiter. Sondern die Firmen dort sind alle halbe Staatsfirmen, weil sie sich kapitalistisch nicht rentieren. Weil sie ihren ganzen Betrieb bloß aufrechterhalten, dadurch, dass sie eben immerzu am Staatshaushalt dranhängen. Dort privatisieren heißt die Firmen zumachen und den Wirtschaftsbetrieb einstellen, und zwar in einem weiten Teil der Ukraine. Die Ukraine soll ihren Staatshaushalt sanieren. Ja, ganz ähnlich wie Griechenland. Die sollen keine Schulden mehr machen, sondern Steuern erheben und eben, was der Staat braucht, aus Steuern finanzieren. Ja, wenn die Ukraine das tut, dann nimmt sie auf der einen Seite den Leuten, ihrem Volk, wenn sie zum Beispiel die Gaspreise erhöht, was sie jetzt muss, dann nimmt sie ihrem Volk die Heizung weg, weil die haben kein Geld, anders zu heizen. Und wenn sie den Staatshaushalt saniert und diese Verbindung von Staatshaushalt und Firmen, was dann auch über die Oligarchen läuft, aufgibt, dann legt sie einfach das, was sie an postsowjetischer Ökonomie betreibt, mehr oder weniger brach. Insofern hat es von Anfang an nicht den Charakter des Angebots gehabt, modernisiert euch und dann habt ihr Teil am europäischen Wohlstand. Sondern es hat von Anfang an den Charakter gehabt, liefert euch uns aus und gebt zu, dass ihr euer Zukunft sowieso nicht gestalten könnt. Dass aus euch wird, was europäisches Kapital aus euch machen kann und will, und das, was europäisches Kapital aus euch nicht machen will, sowieso nie und nimmer aus euch wird. Der Vertrag hatte von Anfang an den Charakter, sie sollen sich als insgesamt ökonomisch und politisch impotentes Hinterland der EU zur Verfügung stellen. Zweitens, ein Angebot, ja? Immer noch wird gesagt, wir haben doch denen bloß ein Angebot gemacht. Ein Angebot war dieser merkwürdige Vertrag von Anfang an bloß deswegen, weil die Ukraine vorher schon pleite war. Also ein Land, das eben Staatsschulden macht, das Kapitalzufuhr Geld braucht und keinen Geldgeber mehr findet. Nur aus der Lage raus hat es überhaupt den Schein eines Angebots gehabt, dem Land gegenüber die Forderung zu erheben, liefert euch dem EU-Projekt aus. Und nur deswegen, weil sie sowieso schon pleite waren, hat der damalige Präsident ja immerhin erwogen, ob er diesen Vertrag nicht abschließen soll. Denn das Merkwürdige ist ja, der hat ja den Vertrag mit der EU ausgehandelt und die ganze Zeit über ging es um die Frage, ob der Vertrag für die Ukraine überhaupt erträglich ist. Und in letzter Instanz hat die Regierung damals dann gesagt, nein, in letzter Instanz ist er doch nicht erträglich. In letzter Instanz hat die Ukraine an die EU die Frage gestellt, wenn wir diesen Vertrag unterschreiben und damit unsere ganzen Wirtschaftsbeziehungen mit Russland verunmöglichen, dann muss die EU oder sollte die EU aufkommen für die wirtschaftlichen Schäden, die durch den Abbruch der Beziehungen zu Russland entstehen. Die EU sollte sie über Wasser halten, wenn schon die Beziehungen zu Russland, welches den verbilligten Gaspreis gewährt und welches halt das wichtigste Handelsland der Ukraine ist. Die hat ungefähr genauso viel Handelsverkehr mit Russland, wie sie Handelsverkehr mit der EU hat, die Ukraine. Und da hat die EU gesagt, sie denkt nicht dran, das zu tun. Da war noch die Rede davon, wir treten doch nicht in einen Bieterwettbewerb ein. Und man hat dem Land abverlangt, einen Vertrag zu unterschreiben, den es von einem nationalen Kalkül her höchstens als äußersten Notanker auffassen kann, aber überhaupt nicht als was, was für das Land selber irgendwie nützlich ist. Was war eigentlich im Angebot? Der Staat war sowieso pleite. Im Angebot war, wir verschaffen euch Zugang zu Kredit über den IWF. Ja, das kann dann Deutschland und die EU. Wir verschaffen euch Zugang zu neuem Kredit, damit ihr eure Schulden bei uns bezahlen könnt. Dem Land bleibt gar nichts von dem Kredit. Wandert sofort an die Gläubiger, das Geld. Wir ermöglichen euch die Fortführung eurer Pleitesituation. Wir ermöglichen euch die Existenz als perspektivloser Schuldnerstaat im Hinterland der EU. Und dabei hat der Vertrag noch sowohl implizit wie explizit einen eindeutigen Zusatzgehalt. Nämlich, euch der EU zuzuwenden, ist identisch und verlangt, dass ihr euch von Russland abwendet. Das war ausdrücklich in der Formel, eine Zollunion mit Russland ist natürlich nicht möglich, wenn man einen Assoziationsvertrag mit der EU schließt. Also nach der Seite war es ausdrücklich. Wir verlangen als Gegenleistung für die Aufnahme in diesen Assoziationsrahmen das Kappen der Beziehungen zu Russland. Und das war natürlich implizit sowieso mit der Natur der ganzen Regelungen verbunden. Wenn Sie die europäischen DIN-Normen übernehmen müssen, wenn Sie die europäischen Konkurrenznormen übernehmen müssen, wenn Sie europäische Waren in die Ukraine reinlassen müssen, dann heißt es auch, alle eingespielten Beziehungen zu Russland werden dadurch torpediert. Dann passen die Waren nicht mehr zum russischen Maß, zu den russischen DIN-Normen. Droht ja Russland, hat befürchtet, dann überschwemmen EU-Waren via Ukraine den russischen Markt. In Russland wird das Zeug gekauft, aber verkaufen können sie nicht entsprechend. Insofern hat, und auch das ist im Rahmen dieser Assoziationsverhandlungen ausdrücklich geworden, insofern hat der Assoziationsvertrag das Ziel gehabt, die sogenannte Schaukelpolitik der Ukraine, was niemals aktives Schaukeln gewesen ist im Sinn von sie spielen die Russen und die Europäer gegeneinander aus, sondern was immer ein notmäßiges in zwei Abhängigkeiten irgendwie sich bewegen gewesen ist von der Ukraine her. Jedenfalls hat die Aushandlung des Vertrags ausdrücklich den Charakter gehabt, mit der Schaukelpolitik muss jetzt mal Schluss sein. Also man will die Ukraine eindeutig und ein für alle Mal an die EU angliedern und dem russischen Einflussbereich wegnehmen. Da merkt man dann, der ganze Einstieg mit einem Hilfsangebot, eine interessante Zukunftsperspektive, das alles sind die Redensarten zu einem wir übernehmen dieses Land und wir nehmen es dem Einflussbereich einer anderen Macht, der im Osten nämlich weg. Der nächste Schritt war, dass Janukowitsch gezögert hat. Er hat Nachforderungen gestellt. Die EU hat damit geantwortet. Nachforderungen kommen überhaupt nicht in Frage. Vielmehr stellen wir Nachforderungen. Dann haben sie auf den Assoziationsvertrag draufgesattelt, dass er die Timoschenko freilassen muss. Und noch andere Bedingungen, die das Ganze immer einseitiger gestaltet haben. Und wie Janukowitsch dann beschlossen hat, er fährt nach Moskau, holt sich den Kredit von dort, hat er ja auch erstmal versprochen gekriegt, holt sich die Garantie, dass die Gaspreise für die nächste Zeit nicht erhöht werden, hat er auch erstmal versprochen gekriegt. Und dann sagt, unter den Bedingungen unterschreibt er den Assoziationsvertrag nicht. Dann hat die EU nicht gesagt, naja, bei Nichtgefallen ziehen wir unser Hilfsangebot halt wieder zurück. Sondern hat die EU gesagt, wenn du das hier nicht unterschreibst, dann stürzen wir dich. Dann hat die Europäische Union alles getan, was sie kann, um diesen Präsidenten durch eine kleine Revolution wegzubringen. Auch das zeugt davon, dass es ein freibleibendes Angebot, so nach dem Muster, kann man annehmen oder ablehnen. Wer keinen Vorteil sieht, braucht es ja nicht zu machen. Dass es das nicht gewesen ist. Dass der das abgelehnt hat, hat auf der Seite der Europäischen Union übrigens auch schlagartig, bis zu dem Tag, wo er verhandelt hat, war er der Präsident der Ukraine. Am Tag, nachdem er gesagt hat, nein, war er der Kleptokrat und Autokrat und Antidemokrat und so weiter. Das geht furchtbar schnell. Hätte er unterschrieben, wäre er weiterhin der Präsident der Ukraine gewesen und respektable Person. Weil er nicht unterschrieben hat, kriegt er alle Legitimität des Staatschefs erstmal vom Ausland entzogen und man arbeitet an seinem Sturz. Natürlich, das kann man nur, weil in der Ukraine selber schon eine totale, radikale, fanatische nationale Spaltung existiert. Das ist schon klar, die Europäische Union hat die Spaltung nicht erfinden können. Sie hat die Spaltung gefördert, sie hat die Spaltung betrieben, aber sie hat sie nicht erfunden. Das Land selber ist die ganze Zeit schon, eigentlich seit dem Ende der Sowjetunion, hin und her gerissen zwischen Loyalitäten gegen Osten und Strebungen nach Westen. Und das Land ist sogar intern territorial zerrissen zwischen nach Westen wollen und die existenziell wichtigen Beziehungen nach Osten aufrechtzuerhalten. Und beide Seiten dieser Fraktionen sind längst, beide Parteien in der Ukraine sind weit drüber hinaus in einem, jetzt sagen wir mal, cool kalkulatorischen Sinn Vor- und Nachteile einer Annäherung an die EU, Vor- und Nachteile einer Annäherung an die Zollunion der Russischen Föderation und der anderen Länder dort, also Weißrussland, Kasachstan, ich weiß nicht, wer noch dazu gehört, Vor- und Nachteile abzuwägen, sondern beide Seiten haben längst die nationalistische Interpretation, dass ihr Land in einer beschissenen Lage ist, dass bei ihnen nichts zustande kommt, dass das Land keinen wirtschaftlichen Aufschwung nimmt nach dem Ende der Sowjetunion. Beide Fraktionen im Land haben längst den Misserfolg total auf die nationale Zuordnung zurückgeführt und haben im jeweils anderen Landesteil und dessen Orientierung Landesverrat gesehen. Deswegen, das ist nicht erst seit Kürzem, ist dort Regierungswechsel nicht eine Geschichte wie bei uns, dann gewinnt die Opposition die Wahl und dann nimmt der Oppositionskandidat das Regierungsamt ihn ein. Sondern dort sind alle Wahlen immer halbe Revolutionen. Und die verlierende und die siegreiche Partei übernimmt immer gleich die Justiz und kriminalisiert die andere Seite. Wie gesagt, nicht erst jetzt. Die Orangene Revolution war schon genauso. Und die Gegenrevolution, der Wahlsieg Janukowitschs, ich weiß nicht, 2008 oder irgendwas, die Gegenrevolution war wieder genauso. Die beiden Politisierungen im Land sind absolut unversöhnlich, weil sie die Abhängigkeit nach beiden Seiten, es ist ein Transitland, es hängt ab vom Verkehr mit der einen und der anderen Seite, weil sie alle Misserfolge dieses Landes immer darauf zurückführen, dass die jeweils an der Macht befindliche Partei quasi die Nation an eins der beiden Ausländer verrät. Und die jeweils andere Partei, wenn an die Macht kommt, macht genau den umgekehrten Vorwurf und macht auch die umgekehrte Politik. Wenn sie an der Macht sind übrigens, dann versucht noch jede dieser Regierungen, das Verhältnis nach Ost und West auszubalancieren, irgendwie beiden Abhängigkeiten gerecht zu werden. Auch Janukowitsch wird nachträglich als Russenpartei porträtiert. Tatsächlich war er es nicht. Und dass er mit der EU über das Assoziationsabkommen verhandelt hat, zeugt ja auch davon. Und umgekehrt, die Timoschenko, wie sie dran war, hat sie mit den Russen die Gasdeals ausgemacht. Wer an die Macht kommt in der Ukraine, der geht um mit den beiderseitigen Abhängigkeiten dieses Landes, aus denen das Land keinen Weg rausfindet und in denen das Land keinen Fortschritt findet. Und die jeweilige Opposition wirft der Regierung immer Landesverrat vor, wegen eines Verrats an eines der beiden Ausländer. Eines der beiden Auslande. Die EU einerseits, Russland andererseits. So, und in diesem Konflikt, den es die ganze Zeit gibt, den es die ganze Zeit gab, der sich an der Frage, Assoziationsabkommen, wird es unterschrieben, wird es nicht unterschrieben, nochmal sauber erhitzt hat. In diesem Konflikt, das lasse ich mir nicht nehmen, hat die Europäische Union total parteiisch und zwar aufstandsmäßig aufputschend eingegriffen. Europäische Spitzenpolitiker auf den Maidan schicken und dort sagen lassen, gebt nicht nach, Europa steht hinter euch, ihr braucht nicht klein beigeben. Das ist eine Weise, wie man Revolution exportiert. Und wenn die Russen sowas Ähnliches gemacht hätten, dann hätte man das Geschrei im Westen mal hören mögen, das dann fällig gewesen wäre. Der deutsche Außenminister steht dort, war noch Westerwelle in den letzten Tagen seiner Amtszeit. Dann kurz drauf der neue Außenminister, der mit dem Janukowitsch dessen Kapitulation aushandelt. Da merkt man auch, längst war das nicht mehr eine lokale Geschichte. Längst war es eigentlich gar nicht mehr entscheidend, was die lokalen Mächte wollen, also die politischen Kräfte im Land, sondern längst war es zu einer internationalen Affäre geworden, wo das Gewicht des Auslands, übrigens für dessen Forderungen ja auch Janukowitsch nicht einfach taub war, längst war es so ein internationales Ding geworden. Noch was, was die Zeit weggeräumt hat. Denkt zurück ein paar Wochen, also eben diese Wochen des Aufstands auf dem Maidan. Da ging es im Westen, also in Deutschland, drum. Am Maidan sind die mutigen Demokraten. Da sind die Menschen, die wollen Freiheit statt Autokratie. Die wollen sauberes Regieren statt Kleptokratie. Kleptokratie, also die Herrschaft der Diebe. Was das für Töne waren. Kaum waren sie an der Macht, die Neuen. War völlig klar. Mit Demokratie und sauberem Regieren haben die einfach nichts am Hut. Das sind Russenhasser. Das sind fanatische ukrainische Nationalisten, die wollen die Ukraine von dem ihnen vermeidlichen russischen Joch befreien. Und dazu wollen sie es, manche wollen übrigens nicht mal das, dazu wollen sie die Ukraine an den Westen andocken. Kaum haben sie die Macht gehabt, war die erste Amtshandlung nicht Demokratie einführen, sondern das Russische als Landessprache verbieten. Das haben sie dann wieder zurückgezogen, und zwar auf dringliches Anraten ihrer westlichen Paten. Der nächste Akt war, muss man auch denken, was das war, ein Geschrei mit Kleptokratie. Dann gab es die Geschichte wie beim Honecker auch. Ja. Die Presse ist in den Amtssitz von dem Janukowitsch natürlich mit Fernsehkameras eingedrungen und stellt euch vor, es war im Präsidentenpalast, gab es tatsächlich eigentlich einen Luxus zu filmen. Das muss man sich mal vorstellen, ungeheuerlich. Es gab goldige Türgriffe und Klodeckel oder irgend so Zeug. Aber das ist doch lächerlich, muss man wirklich sagen, lächerlich. Findest du in jedem Präsidentenpalast der Welt. Man möchte gern haben, dass ihr mal in dem, wie heißt es bei uns, Schloss Bellevue mal filmen. Und zwar mit den Augen dieser Umstürzler, die sagen, jetzt haben sie die Üblen vertrieben. Jetzt schauen wir mal, wie die geprasst haben. Und dann was wird man sehen, genau dasselbe. Ist ja auch ganz logisch. Es ist ein Staatspräsident gewesen. Also hat er ein bisschen Luxus, jetzt wird er gezeigt. Also der Kleptokrat. Kaum ist er weg, verbünden sich die neuen Machthaber in Kiew mit den Oligarchen in der Ostukraine, weil sie deren Herrschaftsinteresse für ein Bollwerk gegen die Russen halten. Genau die, die noch Wochen vorher als, das ist der Clan des Präsidenten, das sind die, die alle an der Macht des Präsidenten sich selber bereichern und alles in die eigene Tasche wirtschaften. Was Wochen vorher noch genau der Ton war, hinterher, die Oligarchen des Ostens sind das Bollwerk gegen was eigentlich? Tatsächlich gegen den Basiswillen, den Willen der Bevölkerung in Donetsk und Umgebung, in der Ostukraine. Sie sind das Bollwerk gegen den Basiswillen eines Anschlusses an Russland. Dafür sind die Kleptokraten dann wieder genau richtig. Wenn es so ist, dann ist es auch vorher nicht gegen Kleptokratie gegangen und für Undemokratie. Inzwischen hört man ja auch langsam aus Deutschland, das kommt aber ganz am Schluss nochmal, Stimmen, die ein bisschen bedenklich sind, was man sich da für Fanatiker angelacht hat und an die Macht gebracht hat in der Ukraine und jetzt zum Bündnispartner hat. Also, dass die Timoschenko den Putin eigenhändig erschießen will, wird in Deutschland nicht gerade gutiert. Ja, das wirft schon ein bedenkliches Licht auf unsere zukünftige Partnerin dort. Der ganze Konflikt läuft also, man möchte sagen, ganz logisch. Ja, auf das hinaus, als was er gemeint war. Nämlich auf die Frage, ob Russland bereit ist, sich eine anti-russische Ausrichtung dieses Brudervolks, dieses Nachbarlands, das ewig zum russischen Bereich gehört hat, in dem Russland jede Menge Interessen hat, ganz materielle Interessen. Aus der Sowjetzeit ist immer noch ein gewisser Teil der Arbeitsteilung mit der Ukraine gegeben. Die Schwerindustrie ist dort, der Stahl wird in Russland gebraucht. In der Rüstungsindustrie gibt es immer noch eine bedeutende Zusammenarbeit zwischen Russland und der Ukraine. Als Transitland russischen Gases ist die Ukraine gebraucht und gefordert. Und da braucht es auch ein freundliches Regime. Ein Staat, der mit Russland kooperieren mag. Ob Russland also bereit ist, sich das wegnehmen zu lassen. Und aus einem Bereich, in dem es ewig was zu melden gehabt hat, verdrängt zu werden. Und das immerhin gegenüber einem Russland, das sowohl mit den ganzen Handelsbeziehungen mit der Ukraine, also die Gaslieferungen sind dort existenziell notwendig, sonst läuft dort überhaupt nichts mehr, wie auch mit einem riesigen Bevölkerungsanteil im Osten, der russisch spricht, sich als russisch versteht oder als Zugehöriger zu eigentlich zur alten Sowjetunion, wobei die Leute alle nicht mehr Sozialismus meinen, sondern diesen großen Staat, diesen bedeutenden Staat, der in der Welt mal was gegolten hat. Ein Russland also, das in der Ukraine durchaus Einflusshebel hat. Na gut, und jetzt hat man ja was erlebt. Russland hat sich diese Zurückdrängung, sagen wir, zumindest nicht vollständig gefallen lassen. Es hat einen Gegenschlag gelandet. Es hat mit einem Referendum, das mit überwältigender Mehrheit den Anschluss an Russland gefordert hat, quasi den Wunsch der Bevölkerung erhört und sich die Krim angeeignet. Es hat damit deutlich gemacht, dass es immer noch eine große Macht ist, die sich aus dem Bereich, in dem sie was zu sagen hat, nicht einfach verdrängen lässt. Und dass sie Machtmittel hat, gegen die anderen so ohne weiteres nichts auf die Beine bringen. Es hat seine damit, und das ist auch für Russland kein leichter Schritt übrigens, es hat damit seine 25 Jahre währende Politik des, wir werden jetzt auch kapitalistisch und dann werden wir auch gut Freund mit dem Westen Und dann werden wir ein Land, das im Westen geachtet ist und eine Weltmacht ist, die mitreden darf bei der Regelung der Welt. Und deren Interessen von den anderen auch respektiert werden. Diesen Weg des kooperativen Sich-Einbringens, um als Macht zu gewinnen, selbstverständlich. Diesen Weg des kooperativen Sich-Einbringens, der für Russland immer bloß ein eigentümlicher Tausch gewesen ist, nämlich Respekt könnt ihr haben, aber nur wenn er immer weiter zurückweicht. Ihr könnt bei den G8 sitzen, aber nur wenn ihr nichts dagegen habt, dass die NATO immer mehr nach Osten voranschreitet und euch aus Osteuropa verdrängt. Ihr könnt als ehrenwerter Partner auf allen Ebenen mitmachen, aber nur, wenn das kein Hindernis dagegen ist, dass ihr eigentlich an Macht immer mehr verliert. Das war der Tausch, den der Westen mit Russland gemacht hat. Russland wollte den kooperativen Weg, natürlich um sich als Macht zu halten und zu stärken. So. Und diesen Weg hat Russland wirklich aufgegeben an der Stelle und gesagt, gut, dann ist es eben militärische Konfrontation. Vom Westen her findet dieser Schritt nicht die Antwort, okay, so haben wir es nicht gemeint. Okay, wir haben es zu weit getrieben. Ziehen wir uns wieder zurück? Überhaupt nicht. Vielmehr umgekehrt. Der Konflikt ist eröffnet und jetzt ist er am Tisch. Die Antwort von der Frau Merkel zu dem Thema heißt, jetzt binden wir die Ukraine erst recht und umso schneller und umso fester an die EU. Das ist das andere. Jetzt auf einmal gibt es all die Kredite für die Ukraine, die es nicht gegeben hat, wie der Janukowitsch sie rausverhandeln wollte. Jetzt als antirussisches Bollwerk ist die Ukraine all das Geld wert, das sie nicht wert war, wie Janukowitsch hat unterschreiben sollen. Also jetzt Amerika ist jetzt dabei, einen IWF-Kredit über 15 Milliarden locker zu machen. So, also die Lage ist die, der Konflikt ist überhaupt nicht bewältigt, er ist auf dem Tisch. Und es geht jetzt drum, was aus der Ukraine wird, denn die selber ist jetzt der totale Zankapfel. In der Ukraine selber gibt es einen westlich orientierten Nationalismus und eine Volkshälfte, die sich davon überhaupt nicht vertreten sieht. Und es gibt Interessen von beiden Seiten an diesem Land. Also das ist eine schöne kriegsträchtige Lage. Ich will an der Stelle mal einen Punkt machen. Mit der Chronologie, mit der Abfolge der Ereignisse und den Momenten von Auflösung, die einfach im Fortschritt der Eskalation liegen. Wollen wir auf was anderes losgehen? Schauen wir mal, wie das in Deutschland besprochen wird. Besprochen wird es als reine Rechtsfrage. Bricht Putin das Völkerrecht? Darf der das? Manche gibt es ja auch umgekehrt, die sagen, darf der Westen das, was er macht? Und ich möchte als allererstes mal darauf hinweisen, dass die Frage, ob das Recht ist oder nicht, dass die Frage, ob die das dürfen, bei der Handlung von politischen Mächten, von Souveränen, per se was Lächerliches hat. Souveräne, Staatsmächte, politische Gewalten, die fragen nicht, ob sie dürfen. Das ist nicht ihr Medium. Ob man darf, das sagt wer, der untergeordnet ist, der unter einer Pflicht steht. Politische Mächte, schon gleich Weltmächte, die fragen nicht, ob ihnen irgendwer irgendwas erlaubt. Schon das ist ein Moment von Abseitigkeit, an einen imperialistischen Konflikt die Frage zu stellen, wer ist hier im Recht und wer ist hier im Unrecht? Wer darf und wer darf eigentlich nicht? Fast geniert man sich überhaupt auf das Thema einzugehen. Es ist sowas von durchsichtig wie parteilich, diese Rechtsfragen da gehandelt werden, dass sie einer Widerlegung eigentlich nicht wert sind. Die Geschichte, Putin bricht das Völkerrecht. Er annektiert die Krim. Ja, es ist ja im Deutschen Bundestag schon das Gegenargument aufgekommen. Und wie war das mit dem Kosovo kürzlich? Man merkt, das sind welche, die genau auf der Ebene mit argumentieren, aber die Gegenposition einnehmen. Da hat doch der Westen auch Unrecht getan. Da hat er gegen das Völkerrecht verstoßen. Und dann ist klar, was verlangt ist, ist bedingungslose Parteilichkeit. Man muss eigentlich ein bisschen sagen, besinnungslose Parteilichkeit. Jeder, der den Vergleich anstellen will, wer Lust hat, es zu vergleichen, hat keine Schwierigkeiten festzustellen, naja, einmal machen dies, einmal machen es die. Die Umkehrung ist die Umkehrung. Wenn der Westen die Ukraine aufmischt, an Umsturz, Russland sagt dann Putsch organisiert, jedenfalls keine verfassungsgemäßen Machtwechsel, ja, also das mal ganz bestimmt nicht organisiert, dann ist es im Westen die Selbstbestimmung der Völker, das ist die Freiheit. Jedes Land darf seine Bündnisse selbst wählen und die Ukraine wählt eben nach der Revolution den Westen. Wenn Russland das Selbstbestimmungsrecht der Krimbevölkerung hochhält, dann heißt es, ja, denen steht keine Selbstbestimmung zu, die sind ja kein Volk. Da merkt man, wer ein Volk ist, das wird von außen bestimmt. Das sagen ganz andere. Das sagen die Mächte, die eben ein solches Votum für sich instrumentalisieren wollen oder nicht. Die anerkennen dann die Selbstbestimmung der Krimbevölkerung. Russland anerkennt die. Der Westen anerkennt die Selbstbestimmung der Krimbevölkerung nicht, aber die Selbstbestimmung der Kiewer Revolutionsregierung, die wird anerkannt. Man merkt, das ganze Selbstbestimmungsrecht der Völker ist gar nichts anderes als das Instrument, um von außen dem einen Legitimität zuzusprechen, weil man für ihn ist, und dem anderen die abzusprechen. Aber nie ist man wegen der Legitimität für den, sondern Legitimität zugeschrieben wird, weil man für den einen oder für den anderen ist, weil der einem recht ist. Zwei Kleinigkeiten noch zu dem Thema. Sich aufs Völkerrecht berufen, ist ja schon rein immanent eine Geschichte. Die kann gar nicht anders als so parteilich ablaufen. Insofern ist es wichtig zu sehen, die Berufung aufs Völkerrecht ist, also die parteiliche, verlogene Berufung aufs Völkerrecht, die wir jetzt vorfinden, ist gar kein Missbrauch des Völkerrechts, denn für was anderes ist es gar nicht da. Was anderes kann man damit gar nicht anstellen. Das Völkerrecht hat ja selber die Merkwürdigkeit, dass es einfach zwei wunderbare Grundprinzipien hat, die einfach gegeneinander stehen. Das eine Grundprinzip ist, die Integrität der Staaten darf niemand verletzen. Das andere Grundprinzip ist, die Selbstbestimmung der Völker muss man respektieren. Ja, mit der Selbstbestimmung der Völker kann man Staaten sprengen. Und mit der Integrität der Staaten kann man die Selbstbestimmung der Völker zum Unrecht erklären. Es ist keine Kunst, sich aufs Völkerrecht zu berufen, denn es hält ja alle Prinzipien bereit, um jedem parteilichen Bedarf quasi das rechte Recht zur Seite zu stellen. Das Völkerrecht ist gar nichts anderes als Prinzipien, auf die sich die Staatengemeinschaft geeinigt hat, weil die Staaten damit ihre Machtansprüche von anderen als ihr gutes Recht akzeptiert kriegen wollen. Und weil die Weltordnung überhaupt so funktioniert, dass eine Macht ihre Machtansprüche durchsetzt und von den anderen verlangt, anerkennt Macht als Recht. Respektiert meine Macht als Recht. Recht ist dann der Zustand des Friedens zwischen den Staaten. Aber er ist nichts anderes als die Anerkennung der Machtverhältnisse. Und deswegen ist das Völkerrecht, ja, alle Staaten einigen sich drauf, weil alle für ihren Bedarf diese Übersetzung von Macht in Recht brauchen und haben wollen. Und bei der Anwendung des Völkerrechts ist ja völlig klar, findet absolute Uneinigkeit statt, weil ja jeder die hehren Titel, die alle unterschreiben, immer für seine Macht in Anspruch nimmt und für die Delegitimierung anderer Machtansprüche. Das hat dann auch den Effekt, dass im Ergebnis nicht das Völkerrecht den Verkehr der Mächte bestimmt, sondern die größere Macht am Ende bestimmt, was als Recht anerkannt wird. Wer sich durchsetzt, wer seinen Machtanspruch auf Dauer aufrechterhalten kann und anerkannt kriegt, weil die anderen nicht drumherum kommen, der ist dann auch der größte Vertreter des Rechts. Deswegen ist die größte Gewalt immer zugleich die respektabelste, die am meisten im Recht ist. Merkt man an den USA. Noch ein Schlaglicht in dem ganzen Ding fand ich diese Rede von der Kanzlerin vor dem Bundestag. Da hat offensichtlich die Linkspartei, die Linke, Gysi oder Wagenknecht, haben ja das im Fernsehen an mehreren Stellen gesagt, die haben diesen Kosovo-Vergleich reingebracht. Und da sagt die Kanzlerin, sie findet den Kosovo-Vergleich schändlich. Das finde ich ganz was Eigens, schändlich. Was ist denn das überhaupt für eine Kategorie? Ein Vergleich schändlich, man könnte sagen, der Vergleich ist falsch, er ist unangebracht. Ich weiß nicht, was man noch alles sagen könnte, aber jedenfalls schändlich ist was Eigentümliches. Die sagt, das gehört sich nicht. So einen Vergleich anzustellen, gehört sich nicht. Das ist unfein, das zu tun. Sie wirft dem Gysi eigentlich vor, er lässt an der selbstverständlich zu fordernden Parteilichkeit für Deutschland fehlen. Sie wirft ihm vor, er fällt Deutschland in den Rücken, indem er den Vergleich anstellt. Dann hat sie ja noch weitergeredet. Dann hat sie gesagt, ja, und wenn ich mich auf den Vergleich einlasse, dann, was kommt dann? Dann kommt, ja, da in Kosovo, da ging es schon ziemlich blutig her und in der Krim war es ja noch gar nicht so weit. Kann man ja sagen. Aber was ist eigentlich der Gehalt? Der Gehalt ist, natürlich stehen wir über dem Völkerrecht. Wenn wir das Völkerrecht brechen, haben wir gute Gründe. Das ist ja ihre Botschaft, ja, da ging es blutig zu. Ist ja recht, dann ging es ihm blutig zu. Aber das Argument heißt, manchmal steht Menschenrecht über dem Völkerrecht. Manchmal steht Völkerrecht über Menschenrecht. Und wann ist, sagen wir, wir haben unsere Gründe, das Völkerrecht zu brechen. Und das ist das Argument, warum der Vergleich schändlich ist. Das drückt aus, wir beanspruchen nicht gehorsame Diener dieses Rechts zu sein, sondern selber die Definiteure des Rechts. Also zumindest die Richter, die sagen, wann es wie angewendet gehört. Und so kann man sich sicher sein, stehen alle Staaten über dem Völkerrecht, wenn sie behaupten, sie gehorchen ihm. Wichtiger als die parteiliche Handhabung dieser Legitimitätsfragen, dieser Fragen des Völkerrechts und ob der Russe das darf und ob wir das dürfen oder ob wir nicht müssen, weil der Russe was macht, was er nicht darf. Wichtiger noch als diese parteiliche Handhabung des Völkerrechts ist der Umstand, dass diese Rechtsfragen in internationalen Affären, dass diese Rechtsfragen konsequent von der eigentlichen Frage ablenken. Wer fragt, dürfen die das? Gibt es ein Recht, auf das die sich zu Recht berufen können, wenn sie das und das tun? Ja, sagen wir mal, wenn sie den Aufnahmeantrag der Krim in die Russische Föderation akzeptieren. Wer die Frage stellt, der befasst sich nicht mehr mit der Frage, warum tun sie es denn? Die Frage, dürfen sie es? Wer ist im Recht? Wer hat die höhere Moral auf seiner Seite? Die Frage ersetzt eigentlich die Prüfung dessen, warum passiert es denn überhaupt? Letzteres ist vielmehr die Frage, die man sich stellen müsste. Dann wüsste man ja, mit was man es zu tun hat. Dann müsste man, was unser Gemeinwesen oder was das russische Gemeinwesen für ein Gebilde ist, worum es dort geht. Aber die Frage zu stellen, sind die in Übereinstimmung mit dem Recht? Will überhaupt nicht wissen, warum wer was macht. Die will eben bloß fragen, dürfen die das im Lichte des höheren Rechts, dessen Richter wir selber sind. Wie schlecht das Argument ist, merkt man jetzt, ich möchte sagen, wieder an Gysi und Wagenknecht, die selber auf der Ebene argumentieren, durchaus in der Absicht, den deutschen Anti-Russen-Furor zu bremsen, durchaus in der Absicht, dem deutschen Vorgehen in der Ukraine-Frage auch ein gewisses Unrecht zuzuschanzen. Aber wenn die dann so Sätze sagen wie, ja, sie müssen schon sagen, Putin hat das Völkerrecht gebrochen, aber der Westen hat jedes Recht verwirkt, darüber zu jammern, denn er bricht es ja selber an daran. Ja, das ist so ungefähr die Rede von denen. Ja, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Jetzt sind wir beim rechtsbrecherischen 0:0 oder 1:1, Gleichstand. Okay, beide haben sie Dreck am Stecken. Ja, was jetzt? Was ist denn das eigentlich für politische Stellungnahme? Ja, wenn der Westen sich immer ordentlich dran gehalten hätte, könnte er jetzt über den Putin meckern. Aber hat er selber nicht, darf er also nicht. Merkt ihr, da spielt sich dann meinetwegen ein Politiker der Linken als Oberschiedsrichter der internationalen Rechtsfragen auf und gibt beiden Seiten so ein bisschen Unrecht und leistet selber keinen Beitrag zu der Frage, warum tun sie es denn überhaupt? Sie selber sind voll auf dieser Frage, ist denn das in Ordnung, was unsere Regierung macht? Und immer nicht in Ordnung im Sinn von, ist der Zweck zu billigen, den sie hat, sondern ist der Zweck in Übereinstimmung mit internationalen Rechtsvorstellungen. Und dieses völkerrechtsmäßige quasi Gleichstand im Unrecht, ja, beide Seiten haben Dreck am Stecken, das ist wieder so furchtbar nah an dem Standpunkt der sogenannten realistischen politischen Wissenschaft, die sagt, ja, Mächte streben nun mal nach Macht. Das ist nun mal so. Und sauber ist das alles nicht, aber da muss man eben realistisch sein, so ist es. Da hat man endgültig dann auch auf der Ebene der wissenschaftlichen Stellungnahmen Auskünfte.
Die Frage, warum streben die nach mehr Macht, beantworten sie mit, Mächte streben nun mal nach immer mehr Macht. Sie beantworten die Frage mit ihr selber.
Sodass das Einzige, was wirklich interessant ist, warum braucht unsere Lebensform eigentlich immer wieder Krieg? Und wenn es jetzt kein Krieg ist, und die Kanzlerin hat uns ja zu unserer Beruhigung versichert, bis zum Krieg will sie nicht gehen in dieser Frage.
Es ist kein Krieg, nein, soll auch keiner werden, haben wir schon verstanden. Aber es ist eine kriegerische Konfrontation, es ist eine Konfrontation von Militärmächten um Territorium und wem gehört dieser Raum. Das ist völlig klar. Die einzige interessante Frage ist, warum braucht unsere Lebensform solche Gewalt? Die einzige Frage ist, warum kommt es in unserer Ordnung immer wieder zu sowas? Und die Frage will keiner beantworten. Die einen sagen, das dürfen sie nicht, und die anderen sagen, das machen die immer. Und beides ist, das dürfen sie nicht, ist die eine Hälfte von, naja gut, und alle verstoßen dagegen, und dann weiß man wieder, dass man mit dem Recht, mit dem Völkerrecht auch nicht weit kommt. Und die anderen sind schon gleich realistisch und sagen, machen die sowieso. Und ist auch eine Weise, sich damit abzufinden. Also erstmal, warum ist das so, ist die interessante Frage. So, und dazu soll jetzt noch ein bisschen was kommen. Das ist der dritte Teil. Also der erste war das mit den Aufklärungen, die uns die Chronologie leistet. Der zweite Teil war der ganze Standpunkt mit dem Völkerrecht. Wer darf was? Und das dritte wäre jetzt dieses, warum ist es denn eigentlich so, dass die Europäische Union mit einer russischen Großmacht in der Nachbarschaft nicht leben kann? Dass die das unverträglich finden? Dass sie Zug um Zug Russland aus Europa verdrängen und das quasi für ihren natürlichen Lebensprozess halten. Es zeigt sich eben an dem Fall Ukraine, und dafür steht auch dieses Assoziationsabkommen und das, was ich darüber vorhin nicht gesagt habe, dass die EU überhaupt nicht dieses Bündnis von Staaten, die wirtschaftlich sich aneinander stärken wollen, ist. Das war sie vielleicht mal bei der Gründung mit den ersten fünf. Sie hat vielleicht die Praxis auch noch weiter getrieben, wie sie die iberischen Länder aufgenommen hat. Ja, das waren Entwicklungsländer und man hat gesagt, gut, dann entwickeln wir euch mit europäischen Strukturfonds und ich weiß nicht, wie die alle hießen, diese vielen Milliarden, die dann nach Portugal und Spanien geflossen sind, um die Länder auf europäischen Stand zu bringen. Inzwischen ist die Europäische Union durchaus nicht mehr sowas wie ein Bündnis von irgendwie gleichrangigen und gleichgestellten Nationen, die sich aneinander stärken wollen. Sondern die Europäische Union ist ein Machtblock bestimmter Staaten, die sich andere Staaten als Hinterland zuordnen. Und da sind zwei Sachen interessant. Einerseits die ganze Geschichte, wie das nicht erst mit der Ukraine, sondern schon mit der Zuordnung Bulgariens und Rumäniens gegangen ist. Da ist nichts mehr mit Strukturfonds und nichts mehr mit Milliarden, die hinfließen. Da ist nichts mehr mit, man unternimmt tatsächlich europäische Anstrengungen zur Entwicklung dieser Länder, dass sie europäisches Niveau erreichen, dass sie irgendwann so produktiv und kapitalistisch entwickelt sind wie Frankreich und Deutschland. Sondern man gliedert sie sich als Hinterland an. Und die andere Seite, Russland wollte ja mal Mitglied der EU werden. Da haben sie gesagt, nein, das geht nicht. Jetzt könnte man auch sagen, na Russland, also es war die Freihandelszone von Portugal bis Vladivostok, war mal so eine Formel, ja. Ja, das, daraus wird nichts. Warum? Der Markt wäre groß, die Geschäftsgelegenheiten wären nicht unbedeutend. Aber Russland ist zu groß und zu mächtig, um für ein Land wie Deutschland und Frankreich und die anderen dominierenden Staaten der EU als Instrument ihrer Stärkung zu taugen. Russland ist zu mächtig, es würde ja der Macht der EU endlos viel zufügen, nämlich zum Beispiel die zweitwichtigste Atombewaffnung der Welt. Aber das ist nicht attraktiv. Warum? Weil die natürlich sofort eines der bestimmenden, wenn nicht das bestimmende Subjekt der EU würden. Und dann ist Deutschland, Frankreich der Meinung, nein, nein, wir wollen Länder uns angliedern, die sollen unserem Machtbereich zugeordnet werden, aber nicht wir dem anderen. Auch, dass man die Türkei seit ungefähr 40 Jahren als Assoziationsland mit Beitrittsperspektive sich hält und von sich fernhält. Ist auch so ein Ding. Ja, die Türkei wäre zu gewichtig. Andere Länder ordnet man sich zu. Länder, die gar nichts anderes werden können als Instrument deutscher und französischer Machtentfaltung. Man gliedert sich Länder an, das ist das Stichwort friedliche Eroberung. Und beide Bestandteile des Wortes dürfen wir nicht unterschätzen. Bisher läuft es alles als friedliche Eroberung. Friedlich im Sinn von ja, es ist alles über den Willen der dortigen Staatsführungen gelaufen. Und wenn jetzt nächstens Serbien keine andere Existenzperspektive mehr sieht, als sich der EU anzuschließen, übrigens nachdem er erst einmal in einem Krieg ihnen bewiesen hat, dass sie eine selbstständige Macht in Europa nicht sein können. Wenn jetzt Serbien nächstens sich da anmeldet und fragt, ob es rein darf, dann ist es wieder so ein Hinterland, das sich da angegliedert wird. Und wonach strebt man? Man strebt danach, Länder mit der großen Marktmacht, mit der großen Geldmacht der Europäischen Union so zu konfrontieren, dass sie nicht aus einer freien Nutzenerwägung, ist der Nutzen größer, ist der Nachteil kleiner, in die EU eintreten, weil es ihnen nützt, sondern dass sie anerkennen, dass sich der EU zuzugesellen vor allen nationalen Nutzenfragen rangiert, dass es eine Existenznotwendigkeit für so ein kleines, unbedeutendes Land ist, in dieser EU drin zu sein. Friedliche Eroberung hat schon den Charakter, die Staaten sagen bisher jedenfalls freiwillig, sie wollen Mitglieder werden. Aber was sie dann werden ist, sie werden ja untergeordnetes Moment eines Machtblocks, der ihnen die Existenzbedingungen diktiert und der ihnen ja auch dann vorbuchstabiert, was die Erfolgsbedingungen unter diesen Existenzbedingungen sind. Wie man Staat machen muss, damit man unter diesen Lebensbedingungen als Staat überleben kann. Ja, das sagen Sie jetzt den Griechen, werdet konkurrenzfähig. Dazu müsst ihr euren Staatshaushalt sanieren, dazu müsst ihr eure Krankenversicherung zurückführen, dafür müsst ihr eure Rentenversicherung zurückführen. Ihr müsst einfach das ganze Land dem Kapital so unterordnen, dass es so attraktiv für Kapitalisten wird, dorthin zu gehen, dass auch Griechenland Investitionen kriegt. Und genau das sagen sie der Ukraine und sagen sie den Serben und so weiter. Und die Frage, was es die Länder kostet, dürfen die Länder gar nicht mehr stellen können. In so einer Zwangslage müssen die sein. Die müssen verstehen, dass ihnen nichts anderes übrig bleibt. Und das ist das Moment von friedlicher Eroberung. Und das hat bisher ganz gut funktioniert. Für manche Länder wie der Ukraine hat friedliche Eroberung ja noch den harten Ton, ihr werdet Assoziationsland, nicht Mitgliedsland. Also, ihr werdet den Regeln des EU-Markts, der EU-Reglements, des EU-Regierens unterworfen. Denen müsst ihr entsprechen. Aber bei der Festsetzung der Regeln seid ihr natürlich nicht dabei. Das machen andere. Das ist was anderes, wenn Serbien irgendwann Mitglied der EU wird. Aber auch da muss man noch sagen, es ist ein großer Unterschied, ob man formelles Mitglied der EU ist, wie es die Slowakei ist oder meinetwegen Zypern. Und dann auch irgendwelche Leute in den Gremien sitzen hat, die da mitreden, wie die Regeln gemacht werden. Dann ist der Formalismus, ihr seid auch mit Subjekt des ganzen Bündnisses, gewährleistet. Aber es ist doch im Wesentlichen Formalismus. Denn wie in dem Bündnis Wirtschaft gemacht wird, wie in dem Bündnis gelebt wird, was für Gesetze da gelten, das bestimmen natürlich die mächtigen Mitgliedsländer, an deren Wachstum, an deren Wirtschaft, an deren Geld dann auch die Existenz der anderen hängt. Es hilft ihnen gar nichts, dass sie irgendwann auch einen Kommissar für Tourismus kriegen in Brüssel. Ja, den haben sie dann schon, stimmt schon. Der sitzt auch mit am großen Tisch der Kommissare. Aber worum es in Europa geht, entscheiden nicht diese Peripherieländer, sondern das entscheidet das Zentrum mit seinem kapitalistischen und machtmäßigen Bedarf. Im Fall der Ukraine jetzt ist die Methode der friedlichen Eroberung an eine Grenze gestoßen. Auch diesen Staat hat man in einer alternativenlosen Notlage gewähnt und ihm das Assoziationsabkommen angeboten. Auch mit diesem Staat hat man den Versuch gemacht, es geht doch friedlich, es geht doch mit dem Willen der dortigen Staatsführung, dass man das Land der EU angliedert und ihren Reglements unterwirft.
Reglements, von denen, da habe ich vorhin ja davon geredet, beim Umbruch, den die Ukraine dann vor sich hätte oder jetzt vielleicht vor sich haben wird, unglaubliche soziale Verwüstungen anrichten muss. Aber egal, die Methode der friedlichen Eroberung, seht doch ein, euch bleibt nichts anderes übrig, als zu unterschreiben. Ihr könnt doch ohne unser Geld gar nicht mehr weitermachen, diese Touren. Ihr braucht doch unser Geld, also unterschreibt quelligst. Diese Tour ist bei der Ukraine in einer Hinsicht gescheitert. Der Vertrag war schon fertig, aber er ist nicht unterschrieben worden. Die Staatsführung hat sich geweigert. Warum? Weil sie in all ihren Abhängigkeiten tatsächlich noch eine Alternative gehabt hat. Weil sie tatsächlich mit ihrer Abhängigkeit von Russland noch einen anderen Ansprechpartner gehabt hat, den man fragen konnte, was ihm sein Einfluss in der Ukraine eigentlich an Subventionen, an Opfern, an Gaspreisminderung und so weiter wert ist. Woran ist die EU also gescheitert? Sie ist daran gescheitert, dass dieses Land nicht so alternativlos auf die Existenzbedingungen EU angewiesen war, wie die EU das für so ein Assoziationsabkommen braucht. Das zeugt dann aber auch davon, dass die friedliche Ausdehnung dieses Machtblocks darauf beruht, dass es keine alternative Macht gibt, die den Staaten, an denen man Interesse hat, irgendwelche alternativen Existenzbedingungen anbieten kann. Die friedliche Eroberung beruht darauf, dass andere Mächte keinen Einfluss auf diese Staaten üben können. Sonst, und das sieht man an der Ukraine, klappt das friedliche Erobern nicht. Und jetzt hat man einen gewissen Übergang gemacht. Man hat auf Regime Change gesetzt, wie man es sonst von den Amerikanern kennt. Man hat schon einen Weg, natürlich, man ist nicht mit eigenem Militär einmarschiert, klar, das kommt auch so leicht überhaupt nicht in Frage für die EU. Aber man hat einen Gewaltweg gewählt. Und der trifft auf die Gewalt eines anderen Staats, der seine eigenen Interessen an diesem Staat Ukraine auch aufrechterhält und sich nicht einfach wegschieben lässt. Jetzt merkt man, diese Frage, warum kann denn die EU mit so einem mächtigen Russland im Osten nicht leben? Ja, wenn sie einfach so ein Handelsverein wäre, dann ging das womöglich ja auch. Aber die Europäische Union ist längst selber wirklich ein Machtblock. Ist selber eine Art, total unfertig, aber selber eine Art Imperium in Europa. Und als eine Macht, die andere Mächte unbedingt auf sich verpflichten will, als eine Macht, die andere Mächte in einer Weise auf sich verpflichten will, dass denen eine eigene Rechnung über Nutzen und Schaden der Angliederung gleich verunmöglicht wird, als eine solche Macht ist sie nur frei, wenn sie andere Machtansprüche fernhält. Da merkt man dann auch, dass die friedliche Eroberung, die bisher funktioniert hat, so ganz ohne Gewalt auch bisher nicht gewesen ist. Da gehört die Rückendeckung durch die NATO, durch dieses Militärbündnis mit der größten Militärmacht der Welt, die Rückendeckung durch die NATO, europäische Staaten kann niemand angreifen, niemand kann, auch Russland nicht, schon gleich Russland nicht, sich das Risiko eines Krieges mit der NATO eingehen. Diese Rückendeckung ist die Basis dafür, dass man den ganzen Osten Europas sich so angliedern konnte in der Form der freiwilligen Unterordnung. Und jetzt, wo man an die Grenze stößt, wird unmittelbar deutlich, jetzt ist die NATO gefragt. Wenn Russland sagt, es gibt auch noch eine andere Ebene der staatlichen Konkurrenz, nämlich die Gewalt, dann ist sofort im Westen klar, ja, jetzt ist die NATO gefragt.
Ihr hörtet einen Vortrag, besser gesagt den Vortragsteil einer Veranstaltung vom März 2014 aus Nürnberg. Peter Decker von der Zeitschrift Gegenstandpunkt sprach über die Ereignisse in der Ukraine damals, was sie bedeuten und worauf sie hinauslaufen. Ich empfehle auch die Podcasts von 99:1 zum Thema auf YouTube und Fireside FM. Den Vortrag von eben könnt ihr nachhören auf frapo.de/Salatschatten unter dem heutigen Datum ganz unten. Den Salatschatten selbst gibt's wie immer am zweiten und vierten Montag im Monat im Freien Radio Potsdam. Jobst sagt Tschüss.